Hey zusammen. Der Content, den ihr jetzt hört, ist eigentlich für YouTube bestimmt. Wir wollten euch den aber nicht vorenthalten, also hauen wir ihn jetzt einfach als Podcast raus. Viel Spaß beim Hören.
Jetzt für euch der meistgeklickteste Steuertipp hier von Immocation und von mir ist die Ehegattenschaukel. Und ich erkläre euch in unter 10 Minuten, was die Ehegattenschaukel ist, was man dazu braucht und warum man damit extrem viel Steuern sparen kann.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Also, bei der Ehegattenschaukel ist Grundvoraussetzung, dass man einen Ehegatten hat. Wie der Name schon sagt, geht es hier um das Schaukeln, aber nicht auf der Schaukel am Baum, sondern es geht um die Schaukel einer Immobilie. Wir wollen also die Immobilie von einem Ehegatten auf den anderen übertragen. Und natürlich kann man an jeden beliebigen Menschen Immobilie verkaufen. Das Problem ist nur, der Käufer zahlt Grunderwerbsteuer. Und dann wird es schon relativ teuer. Zwischen Ehegatten fällt aber keine Grunderwerbsteuer an. Das ist eine Befreiungsvorschrift und die machen wir uns hier zunutze, um sehr, sehr günstig, also hohe Transaktionssteuern, die Steuer zu optimieren. Was ist noch Voraussetzung? Dass wir eine Immobilie haben, die wir länger als 10 Jahre im Besitz haben, denn nur nach 10 Jahren können wir Immobilien steuerfrei verkaufen. Vor Ablauf von 10 Jahren würde auf den Verkaufsgewinn eine sehr hohe Einkommensteuer anfallen und auch das würde das gesamte Konstrukt wieder zunichte machen. Was aber sehr wichtig ist, den Ehegatte musst du noch nicht 10 Jahre haben. Den kannst du gerade erst geheiratet haben oder auch schon 20 Jahre haben. Das ist völlig egal. Wichtig ist nur, dass du die Immobilie an jemanden überträgst, mit dem du zivilrechtlich verheiratet bist. Dann hast du schon alles komplett, was es für die Ehegattenschaukel braucht. Ein Ehegatte und eine Immobilie, die du länger als 10 Jahre hast. Was ist denn eigentlich nun der Effekt der Ehegattenschaukel? Der Effekt ist, dass wir innerhalb der Familie Vermögen übertragen und dabei stille Reserven heben. Was ist denn eine stille Reserve, bitteschön? Eine stille Reserve ist der Wertzuwachs, der sich in einer Immobilie ergibt oder in einem anderen Wirtschaftsgut, aber in unserem Fall in einer Immobilie, über den Lauf der Zeit. Das heißt, selbst wenn ich jetzt eine Immobilie kaufe für 500.000 Euro und die ist nach 10 Jahren, weil ich sie gut entwickelt habe, weil es eine allgemeine Preissteigerung gab, weil der Grund- und Bodenwert sich erhöht hat, wenn die jetzt eine Million wert ist, habe ich eine stille Reserve von 500.000 Euro. So, jetzt stell dir mal Folgendes vor. Du hast jetzt eine Immobilie gekauft, irgendwann mal für 500.000. Und ganz wichtig an der Stelle, die Immobilie gehört dir im besten Fall allein. Warum? Wenn die euch beiden gehört, wie wollt ihr euch dann gegenseitig die Immobilie verkaufen? Gehört euch ja schon beiden. Also, um die Ehegattenschaukel zu machen, musst du alleiniger Immobilienbesitzer sein. Und deshalb empfehle ich den Ehegatten in meinem Mandanten- und Teilnehmerkreis immer bitte Immobilien alleine zu kaufen. Mal der eine, mal der andere. Man kann sich ja abwechseln. Und es ist auch gar nicht überhaupt gar nicht das Problem, wenn beide immer im Darlehensvertrag stehen. Das ist völlig legitim. Das Finanzamt erkennt die Zinsen trotzdem als voll abzugsfähig an, wenn nur einem die Immobilie gehört, aber beide im Darlehensvertrag stehen. Okay, also habt ihr gemacht, ihr habt einzeln eine Immobilie gekauft und zum Beispiel für 500.000 Euro. Jetzt ziehen wir dort den Anteil vom Grund und Boden ab, 20% bleiben 400.000 für den Gebäudeanteil und diesen schreiben wir mit 2% ab. Das ist jetzt ein Gebäude, was da irgendwie nach 1924 gebaut wurde. Da haben wir 2% Abschreibung, neuerdings sogar 3% für Immobilien ab 2023 Baujahr. Unsere hat jetzt 2% Abschreibung und ihr verkauft diese Immobilie nach 10 Jahren an den Ehegatte. Bisher hattet ihr ja diese Bemessungsgrundlage von 400.000 Euro mal 2% sind 8.000 Euro Abschreibung. Wenn ihr diese Immobilie jetzt später für 1 Million, ihr könnt sie ja auch viel länger als 10 Jahre haben, dann ist sie vielleicht schon 2 Millionen wert. In meinem Beispiel ist sie jetzt 1 Million wert. Verkauft ihr an eure Ehefrau oder an euren Ehemann. Und jetzt ist die Immobilie 1 Million wert. Das heißt, ihr verlangt auch einen Kaufpreis von 1 Million. Wenn ihr jetzt wieder 20% für Grund und Boden abzieht, habt ihr eine Abschreibungsbemessungsgrundlage für den Gebäudeanteil von 800.000 Euro. Das heißt, selbe Abschreibung, 2% mal 800.000 Euro sind 16.000 Euro Abschreibung. Ihr habt also durch den familieninternen Verkauf eure Abschreibung von 8.000 auf 16.000 Euro erhöht. Habt damit 8.000 Euro mehr Abschreibungspotenzial und das bringt euch ungefähr eine Steuersparnis von 3.500 Euro, wenn ihr im Spitzensteuersatz seid. Jetzt kann man natürlich die Immobilie immer auf Seiten des Käufer-Ehegatten neu finanzieren. Damit hat der verkaufende Ehegatte jetzt auch viel, viel Liquidität in der Tasche, die man als Familie gerne investieren kann. In Reisen, in Einfamilienhäuser oder in neue Investitionsobjekte. Was man da möchte. Wenn die Finanzierung der Bank aber nicht ausreicht oder man keine Finanzierung von der Bank haben möchte, kann der verkaufende Ehegatte auch sagen, Liebling, ich verkaufe dir jetzt die Immobilie für 1 Million, weil du aber keinen Kredit von der Bank bekommst oder weil du nur 800 Kredit von der Bank bekommen hast, den Restbetrag gebe ich dir als Verkäuferdarlehen. Du schuldest mir einfach. Und weil das Darlehen unbesichert ist, lass uns 10% Zinsen machen. Das Darlehen muss nämlich steuerlich immer fremdüblich sein. Und fremdüblich ist nicht ein Hypothekenzinssatz von 3%, sondern fremdüblich ist immer der Zinssatz, der zu den Konditionen passt. Ein unbesichertes Darlehen, was nicht getilgt wird, also Verbraucherdarlehen, Dispo-Darlehen, kann man mit 10% verzinsen. Nehmen wir an, die Bank hat nur 800.000 Euro der Ehefrau gegeben, die die Immobilie gekauft hat, und 200.000 werden als Verkäuferdarlehen dargestellt. Dann können wir diese 200.000 Euro mit 10% verzinsen. Das heißt, die Frau zahlt 20.000 Euro Zinsen an ihren Mann. Die Zinseinkünfte werden mit 42% besteuert. Das heißt, die Immobilieneinkünfte, die Vermietungseinkünfte werden mit 42% besteuert. Das heißt, Zinsen, die ich dort abziehe, wirken sich in meiner Steuer bei 42% aus. Auf 20.000 Euro Zinsen spare ich 8.400 Euro Steuern. Der Ehemann allerdings, der die Zinsen vereinnahmt, zahlt auf dieselben 20.000 Euro Zinsen maximal 25% Steuern. Warum? Weil Zinsen, die fremdüblich ausgestaltet sind, auch zwischen Ehegatten in einem fremdüblichen Darlehensvertrag, nur mit 25% Kapitalertragssteuer oder Abgeltungssteuer besteuert werden. Alleine vom Tauschen der Zinsen haben wir beim Ehemann 5.000 Euro Zinsen, also 25% auf 20.000 als Steuerzahlung, bei der Frau 42% auf dieselben 20.000, 8.400 Euro Steuererstattung. Wir sparen 3.400 Euro Steuern, nur weil wir Geld innerhalb der Familie hin und her tauschen. Ihr seht also, man kann hier noch sehr, sehr gut die Ehegattenschaukel durch das Steuersatzgefälle bei den Zinsen optimieren. Die einzigen Kosten, die wir in die Hand nehmen müssen, sind die Kosten für den Notar. Denn diese Transaktion von einem Ehegatte zum anderen sorgt für Notarkosten. Aber vielleicht lassen sich auch noch die vermeiden. Stellt euch vor, ihr habt die Immobilien einer GbR gekauft, 100% der GbR-Anteile gehören dem Mann, 0% der Frau. Die Finanzverwaltung behandelt GbRs ganz transparent, das heißt, der Mann erzielt 100% Vermietungseinkünfte. Jetzt verkauft er nach 10 Jahren nicht die Immobilie an die Frau, sondern 100% der GbR-Anteile. Die Finanzverwaltung behandelt GbRs immer noch ganz transparent, was ist passiert, 100% der Immobilie wurden auf die Frau verkauft. Also neue Abschreibung, neues Darlehen, alles wie bisher erklärt. Aber fallen jetzt Notarkosten an? Ich glaube nicht, denn als Eigentümer war bislang die GbR im Grundbuch eingetragen und die Quote, wie man an einer GbR beteiligt ist, steht nicht im Grundbuch. Wenn ich also jetzt eine GbR oder GbR-Anteile übertrage, erst hat der Mann 100%, dann hat die Frau 100%, der Mann bleibt aber in der GbR drin mit 0%, dann bleibt das Grundbuch richtig, denn die GbR bleibt Grundstückseigentümer und es sind dieselben Beteiligten an der GbR beteiligt. Da das Grundbuch nicht geändert wird, brauche ich keinen Notar, um eine Immobilienübertragung zu beurkunden. Letzten Endes könnte man das sagen, Ehegattenschaukel 2.0, Kauf in der GbR zu 0, behalte den Ehegatte 10 Jahre und dann kannst du die Immobilie übertragen ohne Notar, aber trotzdem mit ganz, ganz vielen steuerlichen Vorteilen. Dir gefällt die Ehegattenschaukel? Schreib einen Kommentar oder lass einen Daumen hier. Du hast noch weitere Hinweise, wie man die Ehegattenschaukel optimieren könnte. Auch dann kannst du dich hier gern äußern. Oder du suchst noch einen Ehegatte. Vielleicht kannst du auch das in die Kommentarspalte schreiben. Und irgendjemand, der mit dir Ehegattenschaukeln will, meldet sich. Viel Erfolg!